So, dann können wir jetzt uns ein bisschen dem Thema des heutigen Nachmittages widmen. Zum Thema haben wir uns gemacht, im Dhamma Wirklichkeit sehen, ein feiner Grat, ein Weg der Mitte, ein Weg der Ernüchterung und Erleichterung hin zum radikalen Frieden. Und so ein bisschen ein Kind der ungelösten Fragen aus eurer Düsseldorfer Gruppe haben wir versucht, ein paar eurer Themen hier zusammenzubringen. Der Grundtenor, glaube ich, dieses, wie gehe ich mit Ernüchterung um? Was sind Anzeichen des Fortschritts auf dem Dhamma-Weg? Was heißt es überhaupt, dhammagemäß die Wirklichkeit zu sehen? Ja, weil da muss man vielleicht schon beginnen, Begriffe zu definieren, um Missverständnisse zu vermeiden. Was ist diese Wirklichkeit, die wir im Dhamma sehen wollen? Geht es da um irgendwelche wissenschaftlichen Fakten im Universum da draußen, oder geht es vielmehr um ein intuitives, direktes Begreifen von Zusammenhängen und Eigenschaften im eigenen Erlebensprozess? Also eine rhetorische Frage, natürlich zweiteres. Wirklichkeit sehen ist auch deswegen ein guter Ausdruck, finde ich, weil in dem Wort Wirklichkeit ja auch schon drinsteckt, dass es etwas ist, was wirkt. So Wirklichkeit sehen wir, wenn sie auf uns wirkt. Auch dieses Sehen von Wirklichkeit müssen wir dann dementsprechend so definieren, dass es da nicht um irgendeine nüchterne theoretisches Faktenüberdenken und im Kopf von einem Ende zum anderen schieben geht und irgendein wissenschaftliches Messen und Grübeln, sondern mit dem Sehen der Wirklichkeit ist gemeint, dass wir diesen Geist, den wir nun alle einmal besitzen, der wir alle nun einmal sind, dieses Werkzeug unseres Erlebens, dass wir beginnen, das gezielt zu verwenden. Sonst ist das wie so ein Zufallsgenerator und jeden Morgen stehen wir auf und so wie wir uns da gerade fühlen, so geht es uns dann den restlichen Tag, außer es kommt irgendein Sinneseindruck dazwischen, dann dominiert der wieder unser Emotionshaushalt. Und wir können aber diesen Geist auch entdecken als ein Werkzeug für eine bestimmte Aufgabe. Ja, und die Aufgabe, die wir uns da stellen, geht auch über den normalen Gebrauch des Geistes hinaus. Normalerweise würde man vielleicht denken, ja, wozu ist der Geist gut? Zum sich wohlfühlen. Und wir wollen aber den Geist verwenden, um Wirklichkeit zu sehen. Dazu ist es eben unser ganzes Dhamma-Gebäude, dass der Buddha uns mit so vielen Facetten und so viel Genauigkeit und Geduld aufgezeigt hat, erfüllt eigentlich immer wieder diesen Zweck, dass wir uns darauf vorbereiten, unvoreingenommen und direkt Wirklichkeit sehen zu können. Also dieses etwas unmittelbar beobachten, ohne dass der Geist schon wieder dazwischen plappert und 100 Meinungen hat. Und mit so einem gut vorbereiteten, unmittelbar beobachten könnenden Geist betrachten wir dann nicht irgendwas da draußen, sondern das, was unser Erleben ausmacht. Das Erleben, das wir die ganze Zeit sind und haben. So jetzt unser Sehen von dem Bildschirm, auf den wir alle schauen, unser Hören von Geräuschen, unser Spüren von Körpereindrücken, unser Denken von Gedanken, alles, was sich da hin und her bewegt und auf und ab ruht, das ist das, das Forschungsgebiet des wirklichkeitsgemäßen Sehen und Denken. Und wenn wir die Wirklichkeit so betrachten und aus diesem Betrachten ein Sehen wird, was sehen wir dann da? Ganz grundlegende Eigenschaften des Erlebens. Das Erleben hat nämlich, abgesehen von darauf projizierten Vorstellungen und Launen und Stimmungen, grundlegende Eigenschaften, die es immer besitzt. Ganz egal, ob an unserem Hochzeitstag oder am schönsten oder am schlimmsten Tag unseres Lebens. Diese Eigenschaften sind immer maßgebend dafür verantwortlich, dass unser Erleben so ist, wie es ist. Das sind die Grundeigenschaften von Anicca, Dukkha und Anatta. Von Unbeständigkeit, Nichtbefriedigendheit und Nicht-Selbsthaftigkeit. Das ist jetzt nicht zunächst nicht unmittelbar etwas Schönes und auch sicher nichts Schmeichelhaftes, unseren Erlebensprozess so zu beobachten, dass uns diese Eigenschaften des Erlebens bewusst werden. Also zu sehen, dass unser Erlebensprozess eben ein Prozess ist, sprich ein Prozess der kontinuierlichen Veränderung, des Anderswerdens, des von Moment zu Moment Entschwindens, was dazu führt, dass innerhalb dieses Erlebensprozesses eben das Erleben dauerhafter Befriedigung gar nicht möglich ist, dass da ein dauerhaft befriedigt sein können der beständiger Selbstkern auch gar nicht zu finden sein kann. Also innerhalb des Erlebensprozesses nicht. Und damit ist jetzt nicht gemeint außerhalb, dann schon, weil das außerhalb des Erlebens, das geht uns ohnehin nichts an, sozusagen. Und das hat ja mit uns nichts zu tun, was außerhalb unseres Erlebens stattfindet. Davon würden wir ohnehin nicht erwarten, dass es unsere Essenz oder unser Selbst sein könnte. Also, das ist eigentlich immer schon die erste große Herausforderung, die uns begegnet, wenn wir uns mit dem Buddha einlassen, dass diese grundlegende Sicht der Wirklichkeit nicht unbedingt unseren eigenen gewohnten Wahrnehmungen über uns selbst und die Welt entsprechen mag. Weil wir uns da ja schon gerne versuchen, ein bisschen rosigeres Bild zu malen oder eben einfach von Grund auf mit dem Gefühl durch die Welt gehen. Es geht um eine Positionierung meines beständigen Selbstes, was durchaus und berechtigterweise dazu führen kann, dass es eine bestimmte Reaktion gibt, wenn wir die Wirklichkeit dhammagemäß zu sehen beginnen. Hier mit andressierter Positivität und Gelassenheit zu reagieren, ist eigentlich fehl am Platz. Es ist hier durchaus einmal angebracht, erwünscht, zu reagieren auf das, was wir da sehen. Ja, wenn wir merken, wie kategorisch unbeständig unser Erleben immer ist und immer sein muss, dann ist es ein Zeichen von unverfälschter Aufmerksamkeit, dass uns das nahe geht, dass wir das Gefühl haben, das geht mich etwas an. Ich verstehe, warum das beobachtet werden soll, weil es für mich enorm relevant ist, was ich da zu sehen bekomme. Also da ist es durchaus zu erwarten bei einer gut ausgeführten Übung und auch durchaus Teil des Weges, des Fortschrittes, hier zu reagieren. Wir nicht versuchen, irgendwelche spirituellen Klischees zu erfüllen, sondern wirklich ganz authentisch etwas über uns und unsere Situation im Leben lernen wollen. Und eine, oder ja, die mögliche Reaktion, die wir vom Buddha in den Lehrreden an dieser Stelle eben immer wieder gezeigt bekommen, aber natürlich selbst erleben werden müssen, um auch das Potenzial dieser Betrachtung auszuschöpfen, ist die Ernüchterung. Das Nibbida. Das man jetzt wörtlich könnte man es, oder möglichst dem wörtlichen Sinn angelehnt, könnte man es auch übersetzen mit es nicht mehr genießbar finden. Dieses Nibbida von Vindati, etwas im ganz, falls jemand Kinder oder Jugendliche um sich hat, jetzt sagt man, ich fühle es nicht, vielleicht wäre das dann die richtige Ausdrucksweise. Also es gibt mir nichts, ich kann da nichts mehr dran finden. Wenn ich erkenne, dass ich das die ganze Zeit nicht ganz wirklichkeitsgemäß, nicht ganz richtig, nicht ganz genau betrachtet habe, und dann merke ich, ja, es ist gar nicht so, wie es sich bei ungenauer Betrachtung zeigt. Es ist anders. Das ist nicht unbedingt eine schöne Erfahrung. Also es uns der Wirklichkeit zu stellen, oder genauer gesagt, vielleicht nicht unbedingt eine angenehme Erfahrung im Sinne von, dass es in uns eine angenehme Empfindung erzeugt. Eine Enttäuschung zu erleben, kann ja einerseits schmerzhaft oder unangenehm sein und andererseits aber trotzdem sehr heilsam, sehr notwendig, wenn wir uns dadurch aus einer Illusion herausbewegen können. So, dann habe ich auch wieder ein paar Texte mitgebracht, gemeinsam lesen können. Zum Beispiel hier aus dem Dhammapada, aus dem Magga-Wagga. Alle Gebilde sind unbeständig. Wenn man das mit Weisheit sieht, wird man ernüchtert bei Dukkha. Das ist der Weg der Reinheit. Alle Gebilde sind unbeständig, wenn man das mit Weisheit sieht. Hier könnte man einmal die Weisheit betonen, die auch dazu führt, dass wir sehen, dass alle Gebilde unbeständig sind. Sonst erkennen wir das vielleicht aus unserem Leben, dass wir das eine oder andere Gebilde als unbeständig erkennen und dann mit einer ähnlichen Reaktion reagieren, nämlich dass wir von diesem einen Gebilde enttäuscht sind, was aber oft dazu führt, dass wir uns dann umso inniger das nächste Gebilde suchen und uns da wieder dran zu hängen versuchen, bis das dann wieder unbeständig ist und nachgeben muss. Also Weisheit bedeutet, das zu universalisieren, zu verstehen, dass alle Gebilde unbeständig sind und dass es deswegen Sinn macht, uns generell da eine Haltung, eine Strategie anzueignen, die damit gut umgeht, die da eine sinnvolle Lösung findet, die uns vielleicht friedlicher leben, friedlicher sein lässt, als immer nur von einem wegbrechenden, von einer Eisscholle sozusagen zur nächsten immer weiter zu springen und aber nie wirklich zur Ruhe zu kommen. Auf der Suche nach der einen ewig stabilen Eisscholle. Und wenn man mit Weisheit sieht, dass alle Gebilde unbeständig sind, dann wird man ernüchtert bei Dukkha. Auch eine interessante Formulierung. Worauf bezieht sich die Ernüchterung? Bezieht sich auf Dukkha. Und mit Dukkha kann Verschiedenes gemeint sein. Das können wir jetzt hier aus diesem Kontext auch gar nicht weiter herauslesen. Drum auch eine Einladung an uns, an euch alle, das mal für sich selbst zu bedenken. Generell kann ich euch vielleicht mitgeben, das Wort Dukkha bedeutet in der Sprache des Buddha entweder, dass es ein unangenehmes Gefühl ist, also so, wenn der Tee zu heiß ist oder ein Stein auf die Zehe trifft, dann ist das ein unangenehmes Empfinden, also unangenehm. Oder wir haben das jetzt hier kennengelernt als Daseinsgrundeigenschaft, als Daseinsmerkmal, das nicht befriedigend sein können, weil unbeständig. Ja, das ist schon ein bisschen was anderes, weil auch Dinge, die sich angenehm anfühlen, können durch ihre inhärente Unbeständigkeit nicht dauerhaft befriedigen, sind also Dukkha im Sinne von ungenügend für jemand, der dauerhafte Befriedigung sucht. Und dann kann Dukkha auch noch diesen Stress- und Druckzustand beschreiben, den Menschen erleben, die noch nicht gelernt haben, nicht aufzugreifen, die also aus einer gar nicht von irgendwelcher bewussten Willenssteuerung abhängig, sondern von unbewussten Einflüssen aus dem Inneren her, einfach aus allem, was erlebt wird, automatisch ein Ich bin jemand Gefühl erzeugen müssen. Das ist auch Dukkha und bedeutet so etwas wie einfach den Stress des Aufgreifen müssens. Und interessant, wenn man diese verschiedenen Bedeutungsmöglichkeiten hier einmal durch den Vers hindurch dekliniert. Weil wenn wir sehen, dass alle Gebilde unbeständig sind, dann wird man ernüchtert bei Dukkha. Damit ist es nicht unbedingt gemeint, dass man ernüchtert ist mit den unangenehmen Dingen. Damit sind wir sonst eben gerne ernüchtert. Wenn man sagt, ich habe mir irgendetwas im Restaurant bestellt und das hat so lecker ausgesehen und dann schmeckt es mir aber nicht. Dann bin ich enttäuscht. Ne? Das, wie gesagt, führt dann immer dazu, dass man dann dem Sitznachbarn auf den Teller schielt und nicht, dass man generell weniger Leidenschaft zum Essen hat, weil man es nur auf sein eigenes Gericht bezieht. Und so kann das hier auch nicht heißen, dass man ernüchtert ist beim Unangenehmen, sondern entweder ernüchtert bei allem, was nicht befriedigend ist, was ja zu dem Anicca, zum Unbeständig passen würde, oder dass man ernüchtert ist damit, aus unbeständigen Dingen trotzdem zwanghaft ein Ich-Bin-Gefühl noch erzeugen zu müssen, obwohl das eigentlich keinen Sinn macht. Ne? Und dann kann diese Ernüchterung auch richtungsweisend sein, wenn wir uns vornehmen, diesen Weg weiter auszubauen, weiter zu üben, der uns durch vermehrte Klarheit, vermehrte Weisheit dabei behilflich sein wird, dieses automatisierte Aufgreifen immer mehr in ein nicht mehr aufgreifen müssen, umzuwandeln. Und das wäre ja nichts anderes als der Weg der Reinheit, der Weg zu dieser Reinheit hin, der ja schon eine gewisse, also diese Reinheit, von der da gesprochen wird, meine ich jetzt, das ist so eine Reinheit von dieser Verblendung vielleicht, einfach von diesem getrübten Zustand, in dem wir uns unsere eigene Erlebenswirklichkeit nicht sichtbar gemacht haben und auch nicht eingestehen können und eingestehen wollen. Dhammagemäß die Wirklichkeit zu sehen, bedeutet eben auch Integrität den eigenen Erlebenseigenschaften geben. Jetzt ist das natürlich nicht das Ende der ganzen Übung, sondern so etwas wie eine Zwischenetappe. Diese Ernüchterung, diese Enttäuschung als erste Reaktion. Und aus der kann und soll immer mehr Leidenschaftslosigkeit werden. Oder nennt das Viraga, hat auch die Bedeutung, dass etwas, was eingefärbt war, immer weniger gefärbt ist, weil wir ja durch unsere Leidenschaften uns die Dinge einfärben und durch das Eingefärbtsein der Dinge dann wieder mehr Leidenschaft erleben. Das ist ein recht ungünstiger Kreislauf, der aber unterbrochen oder erst abgeschwächt und dann nach und nach zum Stillstand gebracht werden kann, dadurch, dass wir einfach uns bewusst machen, so begehrenswert unsere Leidenschaft wert sind Dinge gar nicht, die wir ja nicht wirklich besitzen können. Man ganz viel Geld gespart hat, um sich ein neues Auto zu kaufen vielleicht. Und dann, nachdem man es gekauft hat, kommt man drauf, es wurde gestohlen. Das ist jetzt gar nicht, es gehört jetzt gar nicht uns, sondern es hat von Anfang an gar nicht uns gehört. So wäre diese Enttäuschung. Aber die Leidenschaftslosigkeit könnte ja schon früher ansetzen, wenn wir verstehen, das kann ich gar nicht besitzen. Und dann werde ich da auch nichts hinein investieren. Und dann ist das eine Enttäuschung, die aber gleichzeitig auch befreiend sein kann. Oder eben erleichtern, wie wir in unserer Überschrift gehabt haben. Eine ganz besondere Art der Erleichterung, so eine Dhamma-Erleichterung, wenn wir es schaffen, diesen subtilen Grundschmerz des Illusionieren, ich bin jemand, immer mehr verblassen zu lassen. Was dabei praktisch relevant ist, bei diesem Übergang von Ernüchterung zu Leidenschaftslosigkeit, ist immer wieder auch alle Erlebenszustände der Ernüchterung wieder zurückfließen zu lassen, wieder zurück einfließen zu lassen in die Meditationsübung, die uns von Anfang an dorthin geführt hat, nämlich die Betrachtung der Unbeständigkeit. Weil natürlich auch, was immer das für eine emotionale Reaktion in uns auslöst, diese Enttäuschung, dieses nichts Genießbares dran finden, auch das ist ja wieder unbeständiger Erlebensprozess. Und wenn wir da weiter in der Beobachtung bleiben, statt uns da zu irgendeinem Ernüchterungsdrama hinreißen zu lassen, dann bleiben wir auf dem Weg, der dann auch diese Zwischenetappe mit weniger Leidenschaft erleben lässt und dann eben in diese ruhigeren Gewässer des Verblassens der Leidenschaft und sogar eines Erlebens von einer Erleichterung und Freude an genau dieser Wirklichkeitsbeobachtung führt. Auch dazu haben wir ein kleines. Ich merke gerade, dass alle meine vielen schönen Textstellen werde ich gar nicht anbringen. Das wird uns die Zeit davonlaufen. Aber hier mal das Grundprinzip. Hier wird von den fünf Khandhas, den fünf Erlebensbausteinen gesprochen. Und eigentlich dann genau in der gleichen Formulierung von Körperlichkeit als auch von Empfinden, Wahrnehmen, Aktivitätsimpuls und Bewusstsein gesagt, dass sie unbeständig sind. Was unbeständig ist, ist Dukkha. Was Dukkha ist, ist nicht selbsthaft, wie wir eben am Anfang schon analysiert haben. Was nicht selbsthaft ist, sollte mit effizientem Begreifen so gesehen werden, wie es ist. Kein, das ist mein, kein, das bin ich. Kein, das ist mein Selbst. Wenn er das sieht, wird der unterwiesene, edle Schüler ernüchtert bei Körperlichkeit, Empfinden, Wahrnehmen, Aktivitätsimpuls und Bewusstsein. Wenn er ernüchtert ist, verblasst die Leidenschaft. Wenn die Leidenschaft verblasst, ist er befreit. Wenn er befreit ist, weiß er, dass er befreit ist. Er versteht, der Sieg ist Geburt, der heilige Wandel ist erfüllt, getan ist, was zu tun war, nichts anderes gibt es mehr zu erreichen. Und dann hier noch vielleicht als Inspiration, wie der Buddha dann diesen fertigen Weisheitszustand beschreibt, glücklich wahrlich sind die Arahants, Verlangen findet man in ihnen nicht. Die Ich-Bin-Einbildung ist abgeschnitten und das Netz der Verblendung ist zerrissen. Sie haben Stille erreicht, ihr Geist ist ungetrübt, nichts in der Welt beschmiert sie mehr. Sie sind heilig geworden, unbeeinflusst. Also eine schöne Inspiration. Und selbst wenn wir jetzt nicht so weit sind, wie die Arahants hier aus der Sutta und da noch nicht völlig befreit sind, können wir dennoch immer wieder in der Meditation diese Erleichterung des nicht mehr festhalten Müssens schon erleben, dieses weniger identifiziert sein erleben und es auch kennen und schätzen lernen. Ja, weil das ist ja quasi ein neuer Glücksbegriff, den wir uns schaffen. Wenn bisher unsere höchste Glücksvorstellung war, was Angenehmes möglichst lang zu erleben, dann ist jetzt die neue Glücksvorstellung, möglichst wenig identifizieren mit dem, was erlebt wird, egal was da erlebt wird. Weil wir einfach gemerkt haben, wenn da weniger ich ist in dem ganzen Erlebenseintopf, dann ist es einfach bekömmlicher. Es ist ein Thema natürlich immer wieder, dass man vielleicht denkt, ja, das mit der Erleichterung klingt ja ganz nett, das würde ich sofort nehmen, aber das mit der Ernüchterung, das klingt so ein bisschen deprimierend. Kann man nicht gleich sagen, alles ist unbeständig und das ist erleichternd. Und da würde ich ein bisschen zur Vorsicht raten. Also lieber nicht schnell, sondern ehrlich und gründlich eben das volle Wirkungspotenzial der Unbeständigkeit, des Sehens der Unbeständigkeit uns erschließen. Weil auch die Erleichterung, die da am Schluss rauskommt, natürlich wirklichkeitskompatibel und wirklichkeitsresistent sein soll. Wenn das jetzt irgendein so ein Zustand ist, den wir uns so ein bisschen zurecht gedacht haben, dann kann uns dessen Unbeständigkeit auch wieder enttäuschen. Dann merken jetzt gerade war ich noch so schön entspannt und bin so schön mitgeflossen und im nächsten Moment kam dann was Unangenehmes und dann war alles wieder den Bach runter. Also auch eine Möglichkeit für sich selber einzuschätzen, ob eine Erleichterung in der Meditation aus unserer Wirklichkeitsschau entsprungen ist, ist sie als unbeständig zu beobachten. Und wenn sich dann was wehrt in uns und sagt, nein, nicht wieder unbeständig, dann haben wir das wahrscheinlich uns irgendwie von woanders her geholt, von einer Hoffnung, da jetzt was Beständiges gefunden zu haben. Und wenn es aber eine Erleichterung ist, die wirklichkeitskompatibel ist, ja, und wir sehen, dass auch sie unbeständig ist, ja, dann wird es dann umso besser. Dann ist es ja noch erleichternder, wenn wir aus dieser Erleichterung auch kein Ich bin jetzt jemand mit einem erleichterten Ich machen müssen. Ja, dann können wir sie, die Erleichterung immer wieder auf die Probe stellen und immer wieder auch noch verfeinern und aufs nächste und nächste Level heben. Und es könnte dann zum Beispiel so klingen, wenn wir da fleißig dranbleiben, wie aus dem Arahatavagga, aus dem Dhammapada. Immer wenn es Ihnen klar wird, das Kommen und Schwinden der Erlebensbausteine, erlangen Sie Freude und Erleichterung, das Ambrosia der Verstehenden. Also es hat eine sehr befreiende Wirkung, wenn man die Wirklichkeit akzeptiert hat, wie sie ist und alles nicht Wirkliche festhalten wollen, zu dem eben die ganze Identitätsschöpfung mit dazugehört, wenn man das in Frieden auseinanderfallen hat lassen, dann kann das Sehen vom Kommen und Schwinden der Lebensbausteine tatsächlich auch Freude und Erleichterung bringen. Also das Ambrosia, das ist ein bisschen wieder so ein typischer augenzwinkernder Buddha-Humor. Ambrosia ja bei den Göttern, das Getränk der Unsterblichkeit, dem die Götter wahrscheinlich auch nur eingebildeterweise glauben, dass sie damit unsterblich werden. Und das Elixier derer, die verstehen, die die Unbeständigkeit wirklich begriffen haben, was sie bedeutet, für die ist das dann eben etwas Schönes und Erleichterndes. Aber da sollte man sich eben Zeit lassen und sich da hinarbeiten. Nicht denken, bei mir soll das jetzt. Weil es geht ja letzten Endes um diese, wir haben es genannt, den radikalen Frieden des Erlöschens, den wir im Dhamma versuchen zu erreichen und zu erleben, der zum Beispiel so sich auch ausdrücken lassen könnte, wie hier aus dem Sokavagga. Lasst uns richtig wohlig leben. Wir ganz ohne etwas. Freude genährt werden wir sein wie strahlende Götter. Also dieses ganz ohne etwas ist hier nochmal signifikant, das und eigentlich sehr tiefgründig, weil durch das Sehen der Wirklichkeit werden wir erst wirklich ohne Besitz können wir leben, ohne den Glauben, dass aus sich heraus irgendetwas etwas Haftes besteht, etwas Dinghaftes da draußen oder etwas Selbsthaftes hier in uns drinnen. Wenn wir uns davon gelöst haben, dass es so beständige, erreichbare, festhaltbare Dinge da draußen gibt oder einen Festhalteagenten, ein beständiges Selbst in uns, dann ist das ein sehr freudiger und erlöster Zustand, wenn wir uns von diesem Glauben an diese selbst hineinprojizierte Beständigkeit gelöst haben. Gut, soweit mal in Theorie ein paar Worte. Wir machen jetzt dann 5 Minuten Pause und danach eine geführte Meditation. Und um 16 Uhr dann einen Austausch zu dem jetzt Gehörten und in der Meditation dann auch noch erleben. Da bedanke ich mich schon für die Aufmerksamkeit und bis in 5 Minuten.